SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Andrea Beer. Die knapp 360.000 Mitglieder der SPD entscheiden in den kommenden zwei Wochen über den Koalitionsvertrag, den die Parteispitze mit der Union ausgehandelt hat. Etwa 70.000 sind bei den Jusos und ein Teil lehnt den schwarz-roten Koalitionsvertrag ab. Die Jusos stört vor allem der sogenannte Finanzierungsvorbehalt, der für alle Pläne gelten soll. SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken gibt sich im SWR sicher, dass die SPD-Basis zustimmt. Für die Arbeit der SPD in einer schwarz-roten Bundesregierung erwarte sie auch während der Legislatur Kritik und Auseinandersetzungen mit der Union.
Das entspricht meiner Erwartung insofern, als wir eben sehr unterschiedliche Parteien sind, die auch in verschiedenen Themen sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und dennoch ist es doch wichtig, dass in dieser Situation, in der wir uns befinden, wo große Verunsicherungen, auch große Unzufriedenheit übrigens in der Bevölkerung herrscht, dass wir uns zusammentun und dass wir ein gutes Programm aufstellen können, das wirtschaftliche Dynamik verspricht, das aber auch den Menschen stabile Einkommen versprechen kann, dass wir die Lebenshaltungskosten in den Griff kriegen und dass wir vor allem alles, was in Deutschland derzeit recht kompliziert und anstrengend ist, ein bisschen einfacher machen, weil wir den Staat modernisieren und weil wir Bürokratie zurückdrängen.
Noch steht die Bundesregierung nicht und parallel zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag sollen skeptische oder ablehnende Mitglieder mit Online- oder vor Ort-Veranstaltungen überzeugt werden. In Rheinland-Pfalz können rund 28.000 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten abstimmen über den Koalitionsvertrag. Von vielen Punkten würden auch die Menschen im Land profitieren, so die Landesvorsitzende Sabine Betzing-Lichtenthaler. Etwa von den geplanten Investitionen in die Infrastruktur und der Verlängerung der Mietpreisbremse. Unterdessen rückt die Diskussion über eine mögliche Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine wieder in den Fokus. Der voraussichtlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz kann sich vorstellen, dieses Waffensystem in Abstimmung mit den europäischen Partnern zu liefern. Der geschäftsführende SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz hatte das immer abgelehnt. Noch Verteidigungsminister Boris Pistorius reagierte darauf skeptisch. Georg Schwarte aus Berlin.
Er verstehe nicht, warum es in Deutschland die Neigung gäbe, stets öffentlich über Waffensysteme zu diskutieren. Für die Lieferung von Taurus gäbe es gute Argumente, aber auch viele gute Argumente dagegen. Zur Ankündigung von Merz, das Waffensystem nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern zu liefern, sagte Pistorius am Abend, er kenne keinen europäischen Partner mit einem solchen System, von daher sei es mit der Abstimmung so eine Sache. Die SPD, allen voran der geschäftsführende Kanzler Scholz, stand bis zuletzt einer Taurus-Lieferung ablehnend gegenüber. Der Unionsfraktionsvize Wadefuhl wiederum sagte der Mediengruppe Bayern, er halte eine gemeinsame Entscheidung mit der SPD über eine Lieferung der Marschflugkörper für möglich. Merz, so der Unionspolitiker, wolle den Taurus auch als Hebel für eine Politikänderung Russlands einsetzen.
Eine andere Politik wäre zudem in puncto Klima angebracht. Das zeigt die Jahresbilanz des EU-Dienstes Copernicus für das Jahr 2024. Diese dokumentiert den fortschreitenden Klimawandel und daraus folgende Wetterextreme wie Starkregen, Hitze oder Trockenheit. 2024 war demnach das bisher wärmste jemals gemessene Jahr in Europa. Die Temperaturen lagen knapp 3 Grad über dem vorindustriellen Wert, 1 Grad höher damit als weltweit gemessen. Der Kieler Klimaforscher Latif begründet dies unter anderem damit, dass es in Europa mehr Land als Wasser gibt. Im ARD/ZDF-Morgenmagazin sagte er,
die Arktis ist ja gerade die Region, die sich am stärksten von allen Weltregionen erwärmt. Und dann spielt wahrscheinlich auch noch die Luftqualität eine Rolle, die Schritt für Schritt immer besser wird in Europa. Und der Dreck in der Luft, wenn ich das so sagen darf, der reflektiert ja die Sonnenstrahlung. Und je weniger Dreck in der Luft ist, umso weniger wird diese Sonnenstrahlung eben zurückreflektiert. Und umso wärmer kann es dann eben in Europa werden.
In vielen Regionen Deutschlands hat es in den vergangenen Wochen kaum geregnet. Mit Folgen für Natur, Schifffahrt und Landwirtschaft. Der Deutsche Wetterdienst hält die Lage jedoch nicht für dramatisch. In der Tiefe seien die Böden durch das niederschlagsreiche Vorjahr noch gut mit Wasser gesättigt. Einige niederschlagsreiche Wochen könnten die aktuelle Trockenperiode wieder ausgleichen, so ein Experte. Landwirte in der Pfalz bereiten sich dennoch vor. Laut Bauern- und Winzerverband haben sie sich zu einem sogenannten Beregnungsverband zusammengeschlossen, um die Felder je nach Bedarf zu bewässern. Felder bewässern, in Frieden leben. Davon können die Menschen im Sudan derzeit nur träumen. 2019 wurde Langzeitmachthaber Omar al-Bashir gestürzt und es folgte eine Übergangsregierung. Diese wurde vor 2 Jahren weggeputscht und seitdem kämpfen die damaligen Putschverbündeten um die Macht. Weder die nationale Armee noch die paramilitärische RSF-Miliz nehmen dabei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Ein Sprecher der UN sagte der ARD, es gäbe Berichte über außergerichtliche Erschießungen von Zivilisten, sexualisierte Gewalt oder Bombardierungen, etwa aus der Hauptstadt Khartoum, die kürzlich von der RSF-Miliz erobert wurde. In dieser Gegend lebt auch Abdallah Mohammed. Er kam zwar mit dem Leben davon, doch von seinem Haus ist nichts mehr übrig, erzählte er der ARD.
Sie haben alles mitgenommen oder zerstört. Nichts ist geblieben. Dieser Krieg ist kein Krieg gegen die Regierung, sondern gegen die Bevölkerung. Reine Zerstörung.
Infolge des Kriegs müssen die Menschen im Sudan derzeit die weltweit größte humanitäre Krise durchleben. Nach Angaben der britischen Regierung sind 30 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen und 12 Millionen vertrieben worden. Auf einer Konferenz in London wird heute beraten, wie es weitergehen könnte. Christoph Prössl.
Zum Auftakt sagte der britische Außenminister Lemmy, der Krieg dauere bereits viel zu lange an und habe das Leben von Millionen Menschen zerstört, während die Welt wegschaue. Bei der Konferenz in London geht es um Hilfsleistungen für den Sudan. Außerdem sollen die Möglichkeiten, einen Frieden auszuhandeln, besprochen werden. Die britische Regierung sagte zu, 140 Millionen Euro für Hilfsgüter zu geben. Gerade erst haben die USA und Großbritannien angekündigt, bei der Entwicklungshilfe deutlich zu sparen. An dem Treffen nimmt auch die geschäftsführende deutsche Außenministerin Baerbock teil. Sie hatte neben dem britischen Außenminister Lemmy, der EU, der Afrikanischen Union und der französischen Regierung eingeladen. Es werden unter anderem Vertreter aus Saudi-Arabien, Kenia, Uganda und den USA erwartet. Repräsentanten der beiden Kriegsparteien werden in London nicht dabei sein.
Fokus Südwest.
Der frühere Telekom-Chef Obermann soll Aufsichtsratsvorsitzender bei SAP werden. Das teilte der aktuelle Aufsichtsratschef des Waldorfer Softwarekonzerns Alain Pietilä mit. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
Obermann soll an der SAP-Hauptversammlung nächstes Jahr in den Aufsichtsrat gewählt werden und dann 2027 den Vorsitz übernehmen. Das schreibt Pekka Ala-Pietilä in einem Brief an die Aktionärinnen und Aktionäre. Obermann qualifiziere sich durch seine herausragende internationale Karriere, so Ala-Pietilä, der den Posten selbst erst vergangenes Jahr kurzfristig übernommen hatte. SAP sucht seit Jahren nach einem Nachfolger für den langjährigen Aufsichtsratschef Hasso Plattner. Aktuell ist Obermann noch Aufsichtsratschef beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus.
Im Großraum Stuttgart gibt es weiter Einschränkungen im Bahnverkehr wegen Reparaturen. Am Wochenende war am Stuttgarter Hauptbahnhof ein Regionalzug ohne Fahrgäste beim Rangieren im Gleisvorfeld entgleist, wodurch Gleise beschädigt wurden.
Und dann war da noch
McDonald's, der Inbegriff des American Way of Life und Paradebeispiel einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, die eher unscheinbar angefangen hat. Schon 1940 eröffneten Richard und Maurice McDonald ein Restaurant, dessen Name dann später Geschichte schreiben sollte. Genauer gesagt 15 Jahre später, als der Milchshake-Mixer-Verkäufer Ray Kroc 1955 den Brüdern McDonald die Rechte abkaufte und eine Burgerkette aufzog, die zur weltweiten Markenikone wurde. 1971 wurde auch Westdeutschland zum Big Mac-Land und eroberte mit solchen Werbeclips schnell die damalige Bundesrepublik.
McDonald's Restaurants, die neue Art, preiswert zu essen.
Das kalorienreiche, fettige Fastfood im Supersize-Format, von dem viele übergewichtig wurden, hat dem Image der Kette zwar geschadet. Trotzdem gibt es nicht mehr viele Länder ohne McDonald's. Im Gegenteil, der sogenannte Big Mac-Index misst die Kaufkraftunterschiede. Je reicher ein Land, desto teurer der Big Mac.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.